Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und wie Wolfgang Back sagt, auch die kleinen Zuhörer.
Genau, die Audiodat-Zuschauer.
Viel Glück und Gesundheit in diesem Jahr und wenig Überwachung und Datenklau durch den Staat. Das ist mein persönlicher Wunsch.
Und da kann man sich wirklich anschließen. Das ist auch mein persönlicher Wunsch.
Ich denke, wir haben ein erfolgreiches Jahr hinter uns gebracht. Wir haben vergangenes Jahr, Mitte des Jahres, unser Einjähriges gefeiert. Und es ist weitergegangen, rasend schnell die Themen. Sie wachsen eigentlich schneller, als wir senden können. Wir haben unsere Fernsehsendung etabliert und auch die ist zum Erfolg geworden. Und ich denke, wenn dieses Jahr, wenn es so weitergeht, dann könnte es auch sein, dass wir das, was wir als Geld da in unsere Produktionen hineinstecken, vielleicht mal wieder rauskriegen.
Das Thema IP ist ein großes Thema, vor allen Dingen in diesem Jahr ist es gewachsen, also im letzten Jahr ist es gewachsen, wird in diesem Jahr nochmal exponentiell steigen, denn es gibt keine Alternative zu dem Netz, zu dem IP-Netz und da findet demnächst noch mehr Commerz drin statt, da findet noch mehr Werbung drin statt und da findet hoffentlich auch mehr Information drin statt. Und die Themen, die wir im letzten Jahr machten, waren ja nicht alle sehr nett gewesen. Wir mussten vor vielem, mussten wir warnen, dass wir da fürchterlich überwacht werden, dass wir da so jemanden haben, der mit SCH anfängt, der unseren Vornamen auch noch unglücklicherweise trägt. Der scheint doch ein bisschen neurotisch zu sein. Der will nun wirklich alles wissen, was wir irgendwie machen.
Lass die Leute sein, wie sie sind. Diejenigen, die uns zuhören, sind mit Sicherheit vorsichtig und werden mit Sicherheit aufpassen. Und wir werden auch den einen oder anderen Tipp geben, wie man aus dieser Überwachungsfalle möglicherweise herauskommt. Aber
so, gehen Sie mit uns jetzt dieses Jahr mit neuen Themen und vor allen Dingen heute.
Du hast ja was ausgegraben. Und zwar haben wir letztes Jahr über die Nanoröhrchen gesprochen, dass man ein Radio haben kann, was so winzig klein ist, dass man es nicht sehen kann. Und du hast da ein Audio-File, was da übertragen wurde.
Genau, das kommt von Berkeley, ist klar. Und E-Learning ist wieder mal ein Thema bei uns. Und dann haben wir ein ganz interessantes Gespräch.
Echtzeitanalyse.
Ein schweres Gespräch,
ja, was ist denn eigentlich Echtzeit? Es gibt ja eigentlich nur echte, gibt auch unechte Zeit. Aber dazu fragen wir einen Professor, der sich mit der Entwicklung von solchen Systemen, die zeitkritisch sind, beschäftigt. Doch zuerst zu den Nanoröhrchen.
In einer der letzten Sendungen berichteten wir über Nanoröhrchen und ich hatte da einen Wunsch geäußert. Und zwar hieß der Wunsch, ich würde ganz gern mal hören, wie ein Nanoröhrchenradio sich anhört. Denn das wurde beschrieben, dass es gelungen ist, so ein Radio aufzubauen, an so ein Kohlenstoffröhrchen einen Lautsprecher anzuschließen.
Ja, ganz, du musst erst einen Verstärker
dazwischen. Ganz verstanden habe ich das sowieso nicht. Das ist ja so kompliziert, denn so nanomäßig, das ist ja wirklich so viel. Ne? Ich zeig's dir nochmal. Das ist also ganz, 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 ganz wenig. So, und jetzt, das Internet ist ja eine Fundgrube und in Berkeley in den USA habe ich jetzt so einen Pfeil gefunden, der aufgezeichnet hat, wie das Nanoradio sich anhört. Und das ist kein Hochgenuss, aber es ist Wahnsinn.
Naja, du musst ja auch wissen, am Anfang war das Radio auch kein Hochgenuss. Das hat ja auch mal ziemlich miserabel angefangen.
Ja, mit den Kopfhörern, Detektor.
Verlangen nicht gleich, dass es in HiFi kommt. Aber wir sollten einfach mal reinhören. Ehrlich sagen, man kann es verstehen und dafür, dass es ein Versuch ist, ganz am Anfang überhaupt steht, muss man schon sagen, es kommt eine Menge auf uns zu.
Ja, und ich glaube, das Nanoröhrchen ist ein 10 Milliardstel Teil eines normalen Radios.
Ach so, ja,
ist du schon meinst von der Größe her. Von der Größe her. Ist schon eine tolle Sache, wenn man überlegt, wenn man da jetzt mal so 10 Jahre weiterdenkt, was man aus dieser Entwicklung so alles machen werden kann.
Naja, und die Umkehrung ist ja, diese Funktion lässt sich ja auch als Sender benutzen. Mhm. Das heißt also, wir werden überall viele kleine Sender haben.
Nanosender.
Können. Nanosender abhören ist kein Problem mehr. Die totale Überwachung des Staates, die ja heute so gewünscht wird, ist kein Problem mehr. Also ob die Entwicklung wirklich so wünschenswert ist, das weiß ich nicht.
Naja, wenn die Nanoröhrchen dann auch noch in unsere Blutbahn kommen, da rumsausen, vielleicht die Zuckerwerte nach außen geben, weil sie die gut messen können. Alles das kann man sicher.
Und die Krankenkasse kann dann online und live berechnen, wie hoch deine Beiträge sind.
Genau.
Also die Zukunft ist zwar interessant, aber ob sie immer schön wird, da müssen wir fürchterlich aufpassen und den Leuten, die uns das vermiesen wollen, auf die Pfoten hauen.
Es geht mal wieder um das Thema E-Learning. Und das scheint ja so langsam so um sich zu greifen. Und wir hatten ja früher auch schon an E-Learning gedacht. Da gab es also so eine Programmiersprache, die hieß Logo. Die war für Kinder. Kinder sollten dann mit dem Computer kennenlernen. Und auch die
viel konnte man damit nicht machen. Da konnte man diese Turtles, die sogenannten Schildkröten da rechts und links abbiegen lassen, auf dem Bildschirm rumlaufen lassen. Also das als E-Learning zu bezeichnen.
Naja, war für die Kinder war es schon spaßhaft.
Ja, das war ein Bauklotz-Audio-Auto auf dem Computer.
Und dann gab es ja schon die Fernuniversität, die galt ja lange als Vorbild für eine Möglichkeit des dezentralen Studiums. Und ich war sogar mal bei einer Teleprüfung dabei in Hagen, bei der ich nur Teile davon sehen durfte wegen des Datenschutzes. Da wurde in Österreich, wurden drei Absolventen einer österreichischen Teleakademie geprüft und sie erhielten das Diplom. Und ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, dass man so Teleprüfungen da macht. Passt alles in das E-Learning wahrscheinlich mit hinein. Und wir sind verbunden mit Dr. Philipp Rode von der RWTH Aachen. Er ist dort Geschäftsführer einer E-Learning-Initiative, die sich CIL nennt. Und das muss man erstmal übersetzen. Guten Tag, Dr. Rode. Was heißt denn CIL?
Ja, guten Tag, Herr Back, guten Tag, Herr Rudolf. CIL heißt Zentrum für integrative Lehr- und Lernkonzepte. Ein unglaubliches Monstrum an Wort. Man könnte auch eher sagen E-Learning Center der RWTH Aachen. Das wäre sicherlich kürzer, aber den Begriff gab es schon so häufig an anderen Universitäten. Deswegen der etwas komplexere Name.
Was steckt denn hinter diesem E-Learning? Was machen Sie jetzt neu?
Ja, also unser konkretes Betätigungsfeld ist halt eben die RWTH Aachen und die Dozierenden hier und die an der Lehre beteiligten Mitarbeiter in Richtung E-Learning zu qualifizieren, zu schulen und da einige Dienstleistungen auch anzubieten. Für uns ist halt wichtig, also E-Learning ist so ein Riesenbegriff, man kann so viel damit verbinden. Zum einen jetzt in der unternehmerischen Weiterbildung, man kann halt irgendwie richtige Fernstudiengänge, wie Sie es eben auch erwähnt hatten, in Hagen damit irgendwie assoziieren. Für uns geht es aber im Kern darum, die RWTH Aachen ist eine Präsenzuniversität und das wird sie sicherlich auch bleiben.
Das heißt also, die Studenten müssen nach wie vor da hinkommen, in den ganz normalen, also den normalen Vorlesungen.
Warum eigentlich?
Ja, warum? Also ich denke irgendwie, ist es schwierig, alles über einen Kamm zu scheren und so eine normale Präsenzuniversität hat ja auch eine Menge Vorteile. Also Studium heißt ja nicht nur jetzt Inhalte durch irgendein Medium zu verarbeiten, sondern ist natürlich auch ein soziales Event. Ich denke, Sie wollen Ihre Studienzeit auch nicht verlassen. Und
ja, viele finden auch ihre Frau da und, und lernen das Bier trinken.
Ja, zum Beispiel, genau. Also eine Vorlesung selber ist natürlich auch ein sozialer Event, wo man also auch natürlich irgendwie Kommilitonen trifft und entsprechend auch gemeinsam halt Lerninhalte diskutiert oder irgendwie Übungen macht und so weiter. Also insofern geht es nicht darum, das alles jetzt auf einmal übers Internet elektronisch zu machen, sondern eben die normale Lehre durch diese neuen Technologien, Internet und ähnliche Sachen einfach zu unterstützen und zu verbessern.
Wenn man da so ein bisschen blättert bei Ihnen auf den Seiten, findet man wahnsinnig viel, was Aachen da vor sich hat. Der ganze Campus ist quasi E-Learning vernetzt. Was gibt's da alles? Was kann ich da alles machen?
Ach, es gibt sehr, sehr viel. Also wie gesagt, dazu gehört ja auch eine Menge. Wir haben auf der einen Seite die technischen Voraussetzungen, also zum Beispiel Wireless LAN-Zugriff von nahezu überall. Wir haben das ganze Vorlesungsverzeichnis, ist elektronisch, die Dozenten buchen ihre Hörsäle über das elektronische Vorlesungsverzeichnis. Die ganzen Ankündigungen, wir haben irgendwie ein Lehr- und Lernportal, das jetzt irgendwie eingesetzt wird mit dem Namen L2P, worüber die Studenten...
L2P, das findet man auch oft. Was heißt L2P?
Lehr- und Lernportal, also LLP und dann sozusagen wissenschaftlich zum Quadrat erhoben.
Aber reden wir jetzt nicht über die E-Verwaltung?
Das ist alles Mögliche, was da zusammenfließt. Also im Kern machen wir jetzt E-Learning, das heißt, wir bestücken die Module, die in Richtung Unterstützung der Lehre gehen. Aber hier fließen alle Dinge zusammen. Also die RWTH hat eine gesamte Online-Strategie, in der also sozusagen die technische Ausstattung von Hörsälen, die Verwaltung, die Lehre, die Forschung, alle diese Elemente fließen zusammen und sollen möglichst also umfassend unterstützt werden durch Web- und Internettechnologien.
Also auch Klausurtermine und ähnliche Sachen
auch Klausuren,
sind
auch Online-Klausuren.
Nicht mehr am schwarzen Brett, sondern genau. Alles online einsehbar.
Also Ankündigungen oder die Materialien, die Folien oder auch Vorlesungsaufzeichnungen als Videos kann man alles über L2P herunterladen, von jedem Ort zu jeder Zeit. Und insofern ist man nicht mehr gezwungen, wirklich immer an einem festen Termin in einem bestimmten Hörsaal zu sein, sondern man kann sich die Materialien auch irgendwo in seinem Urlaub, wo auch immer oder zu der besten Zeit, wenn man es halt für richtig hält, runterladen.
Also fällt das weg, das Gefühl, dass man irgendwie sich gegen Abend nochmal in die RWTH einschleichen muss und dann mit ganz schlechtem Gewissen sich in die dritte Etage bewegt,
ja, so,
und noch genau. Schlechterem Gewissen an das schwarze Brett und dann sieht man, schon wieder eine 4.
Ja, genau.
Das fällt alles weg. Das
kann dadurch alles wegfallen, genau. Ja. Also das wird alles im Prinzip durch Webtechnologien unterstützt.
Ja. Also, lassen Sie mich mal eine vielleicht dumme Frage stellen. Bedeutet das, wenn jemand heute an der RWTH studiert, muss er unbedingt online sein? Muss er unbedingt einen Computer haben? Muss er unbedingt Zugang zum Internet haben? Ohne geht's nicht mehr?
Wenn man so will, ja. Aber wir sind natürlich auch eine technische Universität. In gewissem Maße können wir das auch von unseren Studenten verlangen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch Möglichkeiten bereitstellen für jemanden, der jetzt keinen eigenen Rechner hat, diese Dinge also machen zu können. Diese
ob sie gibt, ist die Frage.
Aber die gibt es natürlich.
Ja. Gibt es sie, da, die ohne Laptop nach Aachen kommen?
Es sind wenige, Gott sei Dank. Also wie gesagt, Technische Universität hat da ein sehr gutes Publikum, wenn man so will. Aber klar, gibt es natürlich auch und für die gibt es aber auch Alternativlösungen.
Wie sieht denn das aus? Wie geht's denn weiter? Ich meine, unsere Computer, die verlassen ja nun eigentlich das Wohnzimmer oder die Studentenbude und werden mobil. Wir bekommen tragbare kleine Geräte, Terminals, es wächst vom PDA zusammen mit dem Mobiltelefon. Ihre Angebote, sind die eigentlich auch schon für solche Mobilkonsumenten angepasst oder muss ich da ein großes Display dafür haben?
Also im Moment sind wir da noch ein bisschen hinterher. Wir sind aber jetzt für das kommende Sommersemester 2008 haben wir da nochmal einige Verbesserungen, um das Ganze wirklich auch mobil nutzbar zu machen. Also sprich auf kleinen Anzeigen auch entsprechend
über
darstellen.
Über UMTS oder?
Ja, der Zugriff selber ist halt egal.
Oder WLAN?
Wie Sie wollen, WLAN, ja? UMTS, DSL, ob so oder so. Also der Zugriff selber ist halt als Internettechnologie egal.
Es gibt ja noch ein weiteres Problem. Wir haben ja auch Mitbürger, die sehbehindert sind, Sehschwäche haben oder ganz vollständig blind sind. Wie sieht's denn da aus? Für die sind das ja nun sehr große Barrieren, wenn die Kommunikation über das Internet stattfindet. Was geschieht da?
Ja, klar, selbstverständlich. Aber da gibt es ja auch entsprechend gesetzliche Regelungen in Bezug auf Barrierefreiheit von solchen Seiten, die wir weitgehend erfüllen. Da sind aber auch noch Verbesserungen gerade aktuell in der Pipeline, um das Ganze dann, wie ich eben schon sagte, im Sommersemester 2008 nochmal zu optimieren. Aber klar, prinzipiell sind es also Dinge, dass zum Beispiel also auch eine klare Struktur hinter den Seiten liegt, sodass man also sie auch ohne grafische Anzeige entsprechend auswerten kann. Zum Beispiel Programme, die das Ganze also vorlesen können.
Wie groß ist dann eigentlich so Ihr Bereich? Ich meine, wenn es da einen eigenen Geschäftsführer für etwas gibt, dann muss er schon was darstellen.
Ja, genau.
Wie viele Leute sind da beschäftigt?
Also wir sind eine relativ kleine Truppe. Der Begriff Geschäftsführer ist natürlich an der Universität auch so eine nicht ganz klar definierte Sache. Mhm. Also insofern spricht das nicht unbedingt für Größe. So die Truppe selber hier an meiner Einrichtung sind neben mir als Geschäftsführer, wissenschaftliche Leitung, noch 4 feste Mitarbeiter und einige studentische Hilfskräfte.
Und in Kilo Euro so im Jahr?
Jetzt will er wissen, was er verdient.
Nee.
Was ich verdiene, ist eher bescheiden.
Was also man da so ausgeben kann in puncto E-Learning? Wie ist der Stellenwert? Was sind da für Mittel vorgesehen?
Ja, also ist halt irgendwie, ich sag's mal andersherum. Also es gibt Empfehlungen von Rechenzentren an anderen Universitäten, die haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, was heißt es denn eigentlich, so eine umfassende Strategie zu realisieren? Und die sprechen von 4 bis 5 Millionen Euro auf 5 Jahre gerechnet. Da sind wir deutlich günstiger.
Mhm. Haben Sie auch Einsparungseffekte dadurch, dass Sie jetzt Wissen und Kommunikation elektronisch verteilen?
Also mit Sicherheit sind da eine Menge Synergieeffekte drin. Aber das ist immer das Problem. Also E-Learning, wenn das halt irgendwie jetzt auch von der politischen Seite her forciert wird, sind damit immer sehr starke Einsparungseffekte geplant. Man muss aber eigentlich sagen, E-Learning kostet erstmal generell. Wenn man also E-Learning breit und in der Fläche einsetzen will, ist das erstmal mit Kosten verbunden. Die Synergieeffekte werden sich eigentlich erst in zweiter oder dritter Stufe dann beheben. Also insofern kann man jetzt nicht direkt von einer Einsparung rechnen. Das ist aber auch gar nicht das Ziel, dass man jetzt zum Beispiel die Vorlesung eines Professors aufnimmt und das Ganze dann nur noch aus der Konserve sozusagen als Video abspielt, bei YouTube oder wo auch immer, und den Professor damit einspart. Also das kann nicht das Ziel sein. Es geht eher darum, durch halt moderne Technologien, Internettechnologien, die entsprechende Lehre aufzuwerten. Und vor allen Dingen halt auch, um verschiedene Bedingungen zu erfüllen. Also jemand, der halt eben nicht Vollzeitstudent sein kann oder bei Immobilität und ähnlichen Dingen auch entsprechend an der Lehre teilzunehmen. Und eben das Ganze, die ganze Abhängigkeit von Zeit und Ort, eine konkrete Veranstaltung in einem konkreten Hörsaal entsprechend abzumildern.
Herr Dr. Rode, herzlichen Dank für diesen Einblick in die Zukunft unserer Studenten und in eine nun der Technik und der Zeit angepasste Art zu lernen.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Schöne Grüße nach Aachen.
Mach ich. Auf Wiederhören. Bitte.
Früher war die Welt noch einfach. Wenn ich so zurückdenke an Z80 oder meine 6502 CPU, da wusste ich genau, was hatten die für Befehle. Die waren überschaubar. Da wusste ich genau, wie viel Taktzyklen braucht so ein Befehl. Und das hat funktioniert. Gut, bei bedingten Sprüngen oder so etwas, da konnte man schon mal ein oder zwei Zyklen dazurechnen. Aber im Grunde genommen war es eine einfache, überschaubare Welt. Das ist anders geworden. Und gerade heute, wo immer mehr Prozessoren zum Einsatz kommen, bei zeitkritischen Sachen, bei Dingen, die wirklich innerhalb einer bestimmten Zeit erledigt sein müssen, weil sonst schlimme Dinge
Airbag,
passieren.
Airbag oder ABS, da muss es ja.
Im Auto zum Beispiel.
Da muss es passieren.
Ja. Diese Probleme, die wir da haben, damit befasst sich jemand von der Universität des Saarlandes. Herr Professor Wilhelm, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Informatik. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, eines Lehrstuhls für Informatik, ja.
Da gibt es mehrere.
Da gibt es eine ganze Menge, ja.
Ich habe eben von den alten Zeiten geschwärmt, aber sagen Sie mal, so ganz einsichtig ist das erstmal gar nicht, dass ein Prozessor...
Du musst noch dazu sagen, Echtzeit. Es geht hier um Echtzeit. Das muss ja auch noch definiert werden. Was ist eigentlich eine Echtzeit?
Sind wir gerade dabei. Ist das ja eigentlich gar nicht so richtig, dass ein Prozessor mal mehr oder weniger Zeit für den gleichen Befehl oder für die gleiche Rechnung benötigt? Woran liegt denn das?
Ja, wenn das für den gleichen Befehl verschiedene Zeiten braucht, dann liegt es an dem aktuellen Ausführungszustand, in dem das Befehl ausgeführt wird.
Also ich weiß bei einem Pentium-Prozessor, der in solchen Fällen zwar nicht zum Einsatz kommt, aber dass es da so ist, es kommt darauf an, was der Prozessor in seinem internen Cache hat. Der hat ja auf dem Chip noch einen Speicher und Dinge, die bearbeitet und verarbeitet werden müssen, die müssen erstmal in den internen Speicher rein, weil die viel, viel schneller im Zugriff sind. Und wenn sie nicht da drin sind, weil die Vorhersagelogik daneben gelegen hat und nicht die richtigen Daten geladen hat, dann müssen die erst reingeholt werden und dann dauert es länger. Ist es bei diesen Embedded Systems genauso?
Genau, also der Cache hat den größten Einfluss auf die Ausführungsgeschwindigkeit. Die Instruktion muss geladen werden, also entweder ist sie im Cache, dann geht das schnell, oder ist nicht im Cache, dann dauert das langsam, dauert es lange. Dann Operanden müssen geladen werden aus dem Speicher, sind sie im Cache, geht das schnell, sind sie nicht im Cache, braucht man lange. Dann gibt es noch die Pipeline, die ist ein ganz komplexes Hardware-Konstrukt.
Jetzt so eine Art Schieberegister, ja.
Ist so ein, da werden die Instruktionen phasenweise durchgeschoben, auch überlappend ausgeführt. Und jetzt kann es sein, dass Pipeline-Stufen belegt sind durch langlaufende arithmetische Operationen, eine Gleitpunkt-Operation zum Beispiel, oder dass sie frei sind. Das macht auch wieder einen Unterschied. Dann gibt es Spekulation. Moderne Prozessoren spekulieren alle, zum Beispiel wenn ein bedingter Sprung ausgeführt wird, dann warten sie nicht so lange, bis diese Bedingung ausgewertet ist, sondern sie springen schon in eine Richtung. Sie machen eine Voraussage, es wird in der Richtung weitergehen. Und wenn dieser Sprung, diese Annahme falsch ist, dann haben sie sich verspekuliert und das kostet eine Menge Aufräumarbeiten, bis man wieder in der richtigen Richtung ist. Und das macht eben Riesenunterschiede, in der Ausführungsdauer von einzelnen Instruktionen aus.
Hört sich an wie im richtigen Leben.
Ja, genau.
Was ist denn jetzt so ein Airbag zum Beispiel? Was hat der denn für kritische Echtzeiten?
Der Airbag-Prozessor muss den Airbag innerhalb von 10 Millisekunden auslösen. So, und jetzt können Sie sich vorstellen, es gibt da große Autos, die haben vorne zwei und an jeder Seite zwei Airbags. So, jetzt muss erstmal gerechnet werden, von wo kam denn der Stoß? Denn wenn der Stoß von rechts kommt und ich blase den linken Airbag auf, dann haue ich den Fahrer oder den Beifahrer ja nochmal Richtung des Stoßes. Also erstmal muss ausgerechnet werden, von wo kommt, ist es ein Stoß, von wo kommt er? Und dann müssten selektiv einige der Airbags ausgelöst werden. Und dafür hat man 10 Millisekunden Zeit, das ist nicht so viel.
Ja. Oft trifft man auf den Begriff Echtzeit. Das muss in Echtzeit sein, das ist echtzeitfähig und so weiter. Ich kenne ja nur eine echte Zeit. Was meint man eigentlich in der Computertechnik mit Echtzeit wirklich?
Ja, man muss ja wissen, dass die Informatik Riesenerfolge damit gehabt hat, dass sie die Zeit ignoriert, die physikalische Zeit ignoriert hat. Wenn Sie Informatik studieren, dann lernen Sie die Laufzeit von Programmen und von Algorithmen kennen. Und da steht dann O von n². Das sagt nur, dass dieses Programm eine Zahl von Schritten macht, die quadratisch in der Anzahl der Eingabe wächst. Wie lange jetzt ein einzelner Schritt ist, interessiert nicht. Und auch nicht, wie groß die Faktoren, die vor dem n² stehen, sind, interessiert nicht. Man hat viele Jahre Forschung damit bestritten und große Erfolge gehabt, dass man ignoriert hat, was die physikalische Zeit ist, indem man nur Größenordnungen, also es wächst quadratisch oder ist linear oder ist exponentiell und
aber
so weiter.
Das sind da zwei Sachen, die stehen sich jetzt feindlich gegenüber, dass ein Prozessor die Ausführungszeit nicht vorhersehbar ist und auf der anderen Seite, dass wir mit einer künstlichen Zeit rechnen, die wir als konstant annehmen. Wie kann man denn dennoch erreichen, dass eine bestimmte Aufgabe innerhalb einer bestimmten Zeit erfüllt wird?
Ja, also was wir jetzt gemacht haben, ist das Folgende. Ein Entwickler, der schreibt eine Anwendung, die an Echtzeitanforderungen genügen muss, also sagen wir mal das Programm für den Airbag, und der Abnehmer, also die Autofirma, die das integrieren will, die möchte jetzt wissen, wirkt das Ding immer pünktlich fertig innerhalb von 10 Millisekunden. So, wir haben eine Technologie und ein Werkzeug entwickelt, es ist genauer gesagt, das Werkzeug ist dann bei einer Spin-off-Firma weiterentwickelt worden, die erlaubt es, sichere und präzise obere Schranken für alle Ausführungszeiten des Systems auszurechnen. Und wenn diese oberen Schranken unterhalb der verlangten Reaktionszeit liegen, dann haben wir gewonnen. Dann ist das eine Garantie dafür, dass das unter allen Umständen pünktlich ist.
Mhm.
So, und ich habe Ihnen ja vorher mal erzählt, die Ausführungszeit von einer einzelnen Instruktion hängt davon ab, wie gerade der Maschinenzustand ist, zum Beispiel was im Cache ist und was in der Pipeline ist. Und was wir machen, die Technik besteht darin, dass wir diese Software analysieren daraufhin, was die Ausführungszustände des Prozessors an jeder einzelnen Instruktion
im Worst Case,
in jedem Fall, also auf allen Pfaden, die dahin führen, sind. Also wir rechnen, das Informatiker sagt, wir rechnen eine Invariante aus, eine Eigenschaft, die beschreibt alle möglichen Maschinenzustände, Prozessorzustände an jeder einzelnen Instruktion. Und dann gucken wir uns an, ist zum Beispiel die Instruktion, die da geladen werden muss, ist die im Cache? Aha, dann können wir einen Zyklus Ausführungszeit annehmen, Ladezeit annehmen. Ist sie nicht im Cache, können wir nicht garantieren, dass sie im Cache ist, müssen wir leider 100 Zyklen annehmen.
Müssen Sie dann eine Millisekunde fertig werden oder können Sie auch früher fertig werden?
Wir können auch früher fertig werden.
Also das macht nichts, wenn das Ding...
Also es gibt einige Anwendungen, wo man nicht früher fertig werden sollte, aber die meisten Probleme sind so von der Art, man muss rechtzeitig fertig werden.
Wenn ein solches Problem jetzt von verschiedenen Prozessoren abhängig ist, dann wird die Sache ja noch komplizierter.
Ja, genau. Diese Analyse, die wir machen, hängt extrem von einem einzelnen Prozessor ab. Und man muss dieses Werkzeug für jede neue Architektur und nicht nur für jede neue Architekturfamilie, Prozessorfamilie, wie man den PowerPC, sondern für jedes Mitglied der Familie neu instanzieren, neu spezifizieren.
So wie ich die Wirtschaft kenne, hat Ford wahrscheinlich einen anderen Airbag, einen anderen Prozessor als Opel den drin hat.
Ja, Airbags sind jetzt zwar ein gutes Beispiel.
Also mit Prozessor.
Zwar ein gutes Beispiel für ein eingebettetes System mit Echtzeitcharakteristik. Es sind aber relativ einfache Anwendungen. Es gibt viel komplexere. Also bei einem Airbag wird man eigentlich mit dem Z80 noch fertig. Es gibt aber komplexere Anwendungen wie Motorsteuerung oder im Flugzeug PowerPC, der A380, Airbus A380 fliegt mit einem PowerPC.
Nur einem?
Nein. ganz vielen. Aber ganz vielen von der gleichen Art.
Ja, klar. Ja.
Und der fliegt mit mehreren hundert. Und da ist dieses sozusagen Spezialisieren der Technologie auf den neuen Prozessor ist enorm aufwendig.
Ja, das klingt alles nicht so ganz einfach für den Laien, der musste länger drüber nachdenken, aber es war sehr interessant für mich, das zu erfahren. Und wir bedanken uns nach Saarbrücken für das interessante Gespräch. Ja,
und sorgen Sie weiter für unsere Sicherheit. Dankeschön.
Ja, jo, okay. Ja, danke.
Ja, tschüss. Tschüss.
Wolfgang, wir haben jetzt ein neues Jahr. Letztes Jahr hatten wir jemanden, der hatte sein Kontingent überschritten und konnte mit uns nicht reden.
Ja, das war ich weiß nicht mehr, wie er hieß, auf jeden Fall. Es ging um diese Satellitengeschichte.
Galileo.
Ich habe dich schon fast verdrängt, weil das kam mir schon so komisch vor. Da habe ich eine Antwort gekriegt, er hätte das Kontingent für die Interviews für das Jahr bereits überschritten.
Gibt's mit Verlaub sowas? Gesagt, mein Herr, das ist vollkommener Schwachsinn gewesen, das Kontingent für ein Gespräch zu überschreiten. Meins ist auch bald überschritten, aber egal.
Ja, ist da was Neues?
Ja, es ist ja Bewegung reingekommen. Das ist ja nun ein wirklich milliardenschweres Projekt und die EU hat ja nun die Sache ein bisschen in die Hand genommen und hat Pläne vorgelegt für dieses Satellitennavigationssystem. Und die EU-Kommission hat einen neuen Vorschlag zur Aufteilung der Aufschreibung angekündigt. Das heißt also jetzt,
dass Ausschreibung.
Ja, Ausschreibung, nicht Aufschreibung, genau. Das soll jetzt sichergestellt werden, dass die gesamte europäische Industrie daran nach bestimmten Schlüsseln beteiligt ist und dass auch Deutschland in entsprechendem Maße beteiligt ist. So, und da das ja diese Privatfirmen nicht auf die Reihe gekriegt haben, sie wollten es nicht oder hatten die Hosen voll oder was auch immer.
Das Kontingent war abgelaufen.
ja, wer solche Leute im Unternehmen hat, der kann so ein Projekt auch nicht angehen, denke ich mir. So, also jetzt tut sich etwas. Es soll dieses Jahr wirklich ernsthaft begonnen werden und bis 2010 sollen die ersten Satelliten oben sein und dann sollen wir in Europa unser eigenes Navigationssystem haben. Wir müssten dann nur noch alle Navigationssysteme austauschen.
Aber das war mal 2008 geplant. Also haben wir jetzt schon 2 Jahre, so ähnlich wie bei der Maut. Das hat ja auch ein paar Jahre länger gedauert.
Ja, das ist ja verlabert worden und was weiß ich was. Das ist ein solches Gezerre gewesen, statt dass man hier die Chance genutzt hätte. Aber es ist egal, Hauptsache es kommt. Es soll also besser werden als das, was wir jetzt haben. Es soll genauer werden, es soll schneller werden.
Und es soll mehr kosten.
Und wir sollen alle mehr daran verdienen. Das heißt, bezahlen müssen wir das letztendlich ja doch.
Ja.
Aber ich frage mich nur, wie viele dieser zig Millionen Navigationssysteme in der EU sollen denn nun bitte schön dann ausgetauscht werden, damit wir es wirklich nutzen?
Das ist doch der wirtschaftliche Aufschwung.
Ach so, das steckt dahinter.
Ja, na klar.
Naja, gut. Also für Technologie, wenn sie nun friedlich eingesetzt wird, bin ich immer. Und ich denke, dass diese Geschichte auch interessant ist, auch für die Wirtschaft interessant ist, für uns insgesamt interessant ist. Es wird Zeit, dass Bewegung reinkommt. Und selbst wenn es die EU in die Hand nimmt, müssen wir jetzt mal abwarten, wann es wirklich
wird. Ja, gibt es denn da jetzt so ein richtiges Konsortium?
Nein. Es ist eine Kommission gegründet worden. Diese Kommission hat also jetzt angefangen, Pläne für die Ausschreibungen zu erarbeiten. Und jetzt
wird nochmal eine Ausschreibung.
Ja, also glaubt doch nicht, dass irgendjemand so einen Satellit anfasst und in den Orbit wirft, ohne dass da irgendwelche Kommissionen und Ausschreibungen und sonst was.
Und warum sind wir nicht in die Kommission berufen worden?
Wir hätten das zu schnell auf die Reihe gebracht.
Ja, ich glaube auch. Also ich sehe da jetzt auch das Jahr 2010, das sehe ich schon gefährdet an. Überleg dir doch mal so eine Ausschreibung, wie lange die läuft. Die muss ja erstmal formuliert werden, dann muss die irgendwelche Zeiten einhalten und dann ist die vielleicht 2010 erst die Ausschreibung raus.
Ja.
Rechne mal mit 2015, da sind die ersten Satelliten oben.
Naja, wir wollen es mal sehen. Also man ist guten Mutes und das Bundesverkehrsministerium ist mit diesem Baroplin offenbar recht zufrieden und auch mit der Verteilung. Also früher wollte Deutschland ja noch mehr Gewinne machen, noch mehr daran teilnehmen. Aber
ja, wir werden es erleben. Sollen wir im neuen Jahr mal was ändern und sagen Daumen nach unten?
Nein, das sollen wir nicht machen. Daumen nach unten würde ich sagen für den Bundesinnenministerium, dann Daumen nach unten. Also eine Hand den Daumen nach unten
für
Regierung.
Gut.
Und
ja.
Für uns Daumen nach oben,
so wie ja, bisher. Und zicke-zack und hoi 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 und Weihnachten ist vorbei.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.